Ja, ich bin noch ganz bei dem Lied eben, toll war es, aber Leute, das einfach so zu singen, tu was auch immer du willst, Herr, wenn wir da in Stocken kommen ein wenig, ist vielleicht manchmal gar nicht schlecht, uns überlegen, was wir da wirklich, wirklich singen und ob wir das wirklich so können, so wirklich wollen. Ja, singen geht leicht, aber das dann umsetzen, das ist nochmal was anderes. Ja, aber darüber wollte ich jetzt nicht predigen. Bevor ich mit der Predigt loslege, möchte ich noch was anderes tun. Ich will auch noch sagen, ja, also ich bin eben auch einer von diesen Ruhestandspastoren, von dem ja, der Klaus eben gesprochen hat. Da hat er mich zum Glück jetzt ja nicht erwähnt. Ja. War ja gut so. Ja. Ja. Also die Kirche, die muss mich immer noch bezahlen, heißt es. Ja. Von Lebenszeit haben wir eben ja auch gesungen. Dachte ich, ja, okay, passt noch. Ja, bevor ich mit der Predigt loslege, darf ich heute ausnahmsweise einmal kurz etwas in eigener Sache sagen. Genauer nicht ich, sondern wir, nämlich meine Frau Traute, die vorsichtshalber ganz da hinten Platz genommen hat, und ich. Wir erleben gerade datenmäßig ein besonderes Jahr. In diesem Monat wurde Traute 70 Jahre alt. Und wenn Gott es mir schenkt, Lebenszeit, werde ich selbst Ende August 75. Das macht, so viel kriege ich bei dieser Hitze noch zusammen, insgesamt 145 Jahre. Ist aber noch nicht alles. Denn am Samstag, 23. August, wird sich unsere Eheschließung zum 50. Mal jähren. Goldene Hochzeit, sagt man da auch dazu. Das macht dann zusammengerechnet 195 Jahre. Und das wollen wir an diesem Tag miteinander feiern. Also nicht so in ganz großem Stil wie Jeff Bezos und Lauren Sanchez, gerade in Venedig. Aber doch auch nicht bloß zu zweit. Unsere Familie, Verwandtschaft, ein paar Freunde werden soweit möglich dabei sein. Und was uns sehr wichtig ist, und deswegen diese Vorrede heute, auch jeden und jede in unserer Gemeinde laden wir sehr gerne am Samstagnachmittag, für den Samstagnachmittag, 23. August, hier ins Credo ein. Egal, wie lange wir uns schon kennen oder miteinander verbunden sind. Im Mittelpunkt des Fests, ohne irgendwelche Kleiderordnung, natürlich mindestens Badehose, da steht eine Remember-Feier, in der wir unsere 195 Jahre dankbare Revue passieren lassen wollen. Wir freuen uns, wenn ihr gerne kommt. Dabei ist uns klar, dass dieser Tag mitten in die Ferien- und Urlaubszeit fällt. Wie kann man auch am 23. August heiraten, ja. Es gab mal ein Jahr, das war genau vor 50 Jahren, wo die Schulferien nach vorne verlegt wurden. Und da war das ein toller Termin, abgesehen davon, dass es geregnet hat, wie verrückt. Ja, dass da einige von uns schon ganz andere Pläne haben, das verstehen wir voll. Und soll auch niemand von uns sich bedrängt fühlen. Doch wer kann und will, der ist herzlich willkommen. 23. August. Es ist ja noch ein Weilchen hin. Save the date, sagt man heute neudeutsch. Merkt euch diesen Termin schon mal vor. Und wenn es soweit ist, könnt ihr gern spontan kommen oder wenn ihr es schon vorher wisst, uns auch Bescheid geben, damit wir ein bisschen besser planen können. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf die Begegnung mit euch. Soweit. Unsere kleine Ankündigung. So, aber jetzt wird es endlich Zeit für die Predigt. Unser Predigttext ist heute ein kurzer, knapper Satz aus dem Römerbrief der Bibel. Ein kurzer, ein prägnanter Satz. Prägnant heißt auf gut Deutsch, vor Inhalt strotzend oder mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht. Der prägnante Satz des Apostels Paulus, der uns jetzt beschäftigen soll, steht eben in diesem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Und da lesen wir, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das können wir uns trotz der Hitze bestimmt merken. Auch ohne Projektion an die Wand. Zum Glück ist ja unser Glaube davon nicht abhängig. Haben wir es uns gemerkt? Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Sagen wir es mal zusammen. Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Oder ganz wörtlich, die vom Geist Gottes geführt werden oder die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Gottes Kinder. 3 Wochen nach Pfingsten bewegen wir uns gefühlsmäßig noch voll in der Pfingstzeit. Jedoch nur gefühlsmäßig, nicht kirchenjahresmäßig. Der heutige Sonntag trägt nicht die Bezeichnung 3. Sonntag nach Pfingsten. Zum Vergleich nach Ostern, da gab es gleich 6 Sonntage mit der entsprechenden Kennzeichnung. Sondern der heutige Sonntag heißt, vielleicht haben wir es im Losungsbuch schon gelesen, 2. Sonntag nach Trinitatis. So gesehen ist die Pfingstzeit schon knapp bemessen. Im Kirchenkalender kommt sie erst gar nicht vor. 1 Woche nach Pfingsten feiern wir gleich Trinitatis. Da steckt Pfingsten zwar auch noch mit drin, doch es geht nicht nur um den Heiligen Geist, sondern um Vater, Sohn und Heiligen Geist, um den dreieinigen Gott, wie Klaus vorhin schon betont hat beim Beginn des Gottesdienstes. Das herrliche Geheimnis des Göttlichen, 3 in 1. Und die damit beginnende Trinitatiszeit umfasst in diesem Jahr bis in den November hinein, sage und schreibe, insgesamt gleich 21 Sonntage. Was für ein Ungleichgewicht. Wir wollen die Festzeiten nicht gegeneinander ausspielen. Aber Pfingsten als das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes kommt mir da echt zu kurz. Doch das muss uns ja nicht hindern, die Pfingstzeit eigenmächtig einzuführen, beziehungsweise zu verlängern. Und genau das wollen wir jetzt gerade tun in dieser nachpfingstlichen Predigt. 3 Wochen nach Pfingsten, am 2. Sonntag nach Trinitatis. Damals an Pfingsten wurde der Heilige Geist zunächst unter den Aposteln in Jerusalem und im weiteren Verlauf unter vielen weiteren Menschen ausgegossen. Entsprechend der schon lange zurückliegenden Verheißung Gottes im alttestamentlichen Propheten Joel. Kapitel 3, Vers 1 und 2. Ich, der Herr, will meinen Geist ausgießen über alle Menschen, lesen wir da. Ausgießen oder ausschütten, das ist mehr als tröpfeln lassen. Da geht es um volle Kanne. Volle Kanne Heiligen Geistes. Und der will, wie wir in dem Bibelvers gerade gehört haben, auch in unserem Leben die Führung übernehmen. Wenn ein Mensch als praktizierender Christ lebt, lebt er unter der bewussten Führung des Geistes. Doch was ist überhaupt der Geist Gottes? Gewiss nicht eine Art gasförmiges Wirbeltier, wie komme ich da drauf? Deshalb, weil das der bekannte Darwinist und atheistische Philosoph Ernst Haeckel, 19. bis 20. Jahrhundert, das spöttisch so meinte. ein gasförmiges Wirbeltier sei das. Nein, das ist er nicht. Auch kein Geist aus der Flasche, sondern Gott selbst. So wie er mir nahe kommt, in der Weise, wie er in mir zu leben beginnt. Darum geht es beim Christsein, dass Gott, dass Jesus in mir lebendig ist. Der lebendige Jesus Christus in mir, das ist das Leben des Heiligen Geistes in mir. Dieser Geist ist nicht etwas Sächliches, ein Neutrum, sondern etwas Personales. Er ist mit dem Vater und dem Sohn die Person Gottes selbst. Und er möchte von mir auch wie eine Person behandelt werden. Als Führungsperson, wie es in diesem Bibeltext heißt. Wobei der Geist Gottes natürlich keine Führung durch mich braucht, sondern ich die Führung und Leitung durch ihn brauche. Nicht ich soll, muss und kann den Geist treiben, sondern der Geist, der will mich treiben. Das ist die einfache Wahrheit, die von mir immer neu erkannt und akzeptiert werden darf und soll. Es geht deshalb auch nie um die Frage, wie kann ich mehr von dem Heiligen Geist bekommen? Es geht allein um die Frage, wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Und mit dieser Frage dürfen wir heute vom Gottesdienst nach Hause gehen. Wir wollen natürlich immer gerne mit Antworten nach Hause gehen. Heute soll einmal die Antwort heißen, dass wir mit dieser Frage nach Hause gehen. Wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Es ist die Frage nach der Hingabe an den Heiligen Geist. Und damit nach der Hingabe an Jesus Christus. Will ich ihm gehören? Will ich mich von ihm führen lassen? Darf er, jetzt wird es ganz altmodisch, meiner Seele Trieb und Kraft sein, wie es im altbekannten Kirchenlied von Philipp Spitta heißt. Meiner Seele Trieb und Kraft. Stelle ich ihm den Raum meines Lebens, da haben wir eben ja genau davon gesungen, meinen Geist, meinen Leib und meine Seele zur Verfügung, damit er diesen Raum ausfüllen kann. Im Jakobusbrief der Bibel, das ist ziemlich weit hinten, da heißt es dazu, Kapitel 4, Vers 3, wer es nachschlagen will, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich der Geist, den Gott hat in uns wohnen lassen, danach, dass er uns allein besitzen kann. Mit leidenschaftlichem Eifer. Oder noch genauer, voller Eifersucht. Ja, der Geist Gottes ist ein eifersüchtiger Geist. Ganz im positiven Sinn. Auch wenn wir es kaum fassen können. Er ist eifersüchtig auf dich und auf mich. Immer mehr von dir heißt es in einem Lied. Und da geht es um unsere Sehnsucht, immer mehr mit Gott und seinem Geist erleben zu können. Ja, so darf ich denken und bitten, doch in unserem Zusammenhang wünsche nicht ich mir, sondern der Heilige Geist wünscht von mir. Er wünscht immer mehr von dir, Johannes. So gesehen brauche ich also nicht mehr Geist, sondern der Geist braucht mehr Raum in mir. Und je mehr Raum er hat, mehr Raum ich ihm schenke, umso mehr Geist habe ich. Der Geist möchte also vollen Besitz von mir nehmen. Nicht um mich zu besetzen, sondern um mich zu befreien. Damit ich das Leben führe, das Gott für mich gedacht hat. Ein Leben als Kind Gottes. Ja, wer sich vom Geist Gottes führen, leiten lässt, ist ein Kind Gottes und er lebt in der Freiheit eines Kindes Gottes. Gott wird zu meinem Vater. Ich darf Abba, lieber Vater, Papa, zu ihm sagen und leben und mich fühlen als sein Kind. Voller Vertrauen, voller Nähe, voller Unbekümmertheit, unter seinem Schutz, mit seiner Versorgung. Ich gehöre ihm und keinem anderen. Ich bin nicht mehr versklavt an mich selbst. Ich versklave mich auch nicht mehr anderen Menschen, Mächten, Dingen. Ich bin frei, ja, ausgerechnet durch die Bindung an ihn und lebe damit in der Freiheit, in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, wie der Apostel nur ein paar Verse später es formuliert in Römer 8, Vers 21. Jesus ist der Sohn Gottes. Und die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. So heißt es in unserem Bibelwort wörtlich. Sie haben Sohnesstatus. Und das ist die höchste Position, die es in dieser Welt überhaupt geben kann. Man ist da schon dagegen. Bundeskanzler oder Bundespräsident. Jesus gibt uns Anteil an seinem Status. Du wirst sein Bruder. Du wirst seine Schwester. Du gehörst, ob Mann oder Frau, zu den Söhnen Gottes. Etwas Größeres und Herrlicheres kann dir überhaupt nicht passieren. Das ist ein Privileg. Nicht etwas, was jeder und jede automatisch hat. Wir sind als Menschen nicht einfach alle Kinder des himmlischen Vaters. Auch wenn das manche Leute behaupten oder viele behaupten, so frei nach unserem großen Schwabendichter Friedrich von Schiller. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Quatsch! Kinder Gottes sind wir, wenn sein Geist in uns pulsiert. Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Lasst uns doch mal sprechen. Die der Geist Gottes. Gottes Kinder sind nicht die, die nur an den Geist glauben, dass es ihn gibt. Auch nicht die, die bloß vom Geist Gottes reden. Auch nicht die, die ein wenig oder auch sehr viel vom Geist Gottes wissen. Und nicht mal die, die vom Geist Gottes begeistert sind. Manche Leute verwechseln das. Geist und Begeisterung, wenn das zusammenkommt, ist ja nicht schlecht, aber es ist nicht identisch. Auch nicht die, die regelmäßig in die Kirche gehen. Es gibt Menschen, die gehen ihr Leben lang in die Kirche und sitzen da ihren Stuhl oder ihre Bank durch, sind aber zu keinem Zeitpunkt Kinder Gottes geworden. Ja, ein Kind Gottes ist man nicht von Natur aus. Die Bibel sagt das glatte Gegenteil. Sie sagt, dass wir von Natur aus Kinder des Zorns sind. Im Epheserbrief heißt es wörtlich, wir waren früher Kinder des Zorns von Natur, wie die anderen. Ein Kind Gottes ist man nicht einfach, sondern wird man. Und man wird es dadurch, dass Gottes Geist von uns Besitz ergreift. Gottes Geist ergreift von mir Besitz, wenn ich ihm die Führung meines Lebens überlasse, indem ich ihm sage, ich will mich von dir leiten lassen. Es geht hier also um die bewusste Übergabe meines Lebens an ihn. Gottes Geist soll die Gewalt, die Macht über mein Leben haben und nicht mehr ich selbst. Gottes Geist soll über mich bestimmen und nicht mehr ich selbst. Ich will mich nicht mehr selbst verwirklichen, sondern Gott soll sich in mir verwirklichen. Wo das der Fall ist, wo ich mich an Gott und seinen Geist verliere, da gewinne ich mein Leben, mein wahres Leben, meine wahre Persönlichkeit und mein wahres Selbstbewusstsein. Mein Selbstbewusstsein wird dann bestimmt von meinem Christusbewusstsein. Und deshalb singen wir auch so gern, zumindest früher, es tut so gut, mich in dir zu verlieren, dort, wo sich Himmel und Erde berühren. Vater, zieh mich zu dir. Es tut so gut, mich in dir zu verlieren. Da gewinnen wir unser Leben. Die Übergabe meines Lebens an den Heiligen Geist ist etwas Grundsätzliches. Also eine grundsätzliche Entscheidung, eine Lebensentscheidung. Wenn Menschen sagen, dass sie das gar nicht kennen, dass Gottes Geist sie leitet, dann hängt das oft damit zusammen, dass diese Übergabe ihres Lebens in Wirklichkeit nie stattgefunden hat, von ihnen nie vollzogen wurde. Es ist ein Unterschied, ob ich bloß so fromm dahin lebe, allein oder auch mit den anderen zusammen und daher rede, oder ob ich Gottes Geist mein Leben übereignet habe. Womöglich, das wäre ja nicht schlecht, fängst du jetzt gerade an, dir zu überlegen, dies zu tun. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass es nicht beim Vorsatz bleibt, sondern es wirklich passiert. Denn dass dein Leben an Jesus übergibt, das kann jemand ganz alleine für sich tun. Oft ist es hilfreich, wenn man das mit jemand anderem zusammentut, mit einem Zeugen. Und das bieten wir ja immer wieder an. Auch heute, auch nach dem Gottesdienst wieder, kann jemand gern zu mir kommen, der sagt, das ist bei mir jetzt einfach fällig. Ja, wer sein Leben Jesus übergibt, der empfängt von ihm ein neues Leben. Der wird von Neuem geboren. Er empfängt Gottes Geist und wird damit zu einem Kind, zu einem Sohn Gottes. Es gibt nicht nur diesen einen Sohn Gottes. Wir selber werden dann auch zum Sohn Gottes. Er ist sozusagen der große Bruder. Ich weiß, dieser Begriff ist bei uns teilweise ein bisschen anders belegt, aber im ganz positiven Sinn, unser großer Bruder. Das darfst du erfahren und auf diese Weise dein ganz persönliches Pfingsten erleben. Vielleicht ausgerechnet in diesen Pfingsttagen. Ich wünsche das jedem von uns von Herzen. Vielleicht sagst du jedoch, das habe ich schon längst einmal getan. Und zwar damals wunderbar. Ich habe erlebt, wie Gottes Geist von meinem Leben Besitz ergriffen hat. Wie ich dadurch innerlich aufgewacht bin. Es war eine herrliche Zeit. Mit wunderbaren Erfahrungen der Nähe und der Führung Gottes. Doch es war einmal. Inzwischen ist mir das leider weitgehend verloren gegangen. Warum wohl? Womöglich, weil ich in alte Verhaltensmuster zurückgefallen bin. Weil ich wieder angefangen habe, warum auch immer, meine Lebensräume selbst zu besetzen. Weil wieder andere Geister bei mir das Sagen bekommen haben. Weil ich den Geist Gottes so nach und nach aus meinem Leben zurückgedrängt habe. Dämpft den Geist nicht. Oder löscht ihn nicht aus, legte schon der Apostel Paulus den Christen in Thessalonich ans Herz. Löscht ihn nicht aus. Doch genau das ist mir vielleicht passiert. Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen, die auf ihn hören. Wie Petrus zusammen mit den anderen Aposteln nach Pfingsten vor dem Hohen Rat der damaligen jüdischen Obrigkeit bezeugt hat. Ich aber bin in meiner Eigenmächtigkeit ungehorsam geworden. Ja, es ist eine grundsätzliche Entscheidung, unser Leben dem Geist Gottes zu überlassen, auch wieder neu zu überlassen, uns ganz auf ihn einzulassen. Und nichts anderes meint Gehorsam. Und auf die grundsätzliche Entscheidung folgt dann die tägliche. Herr, ich möchte, dass dein Geist mich heute leitet und ich stelle mich dir neu zur Verfügung. Fülle du meinen Lebensraum aus. Leite mich, wohin du willst. Lebe du dein übernatürliches Leben in mir. Ich vertraue deiner Kraft in meiner Schwachheit. Ich vertraue deiner starken Führung in meiner Orientierungslosigkeit. So ist es wichtig, dass unsere grundsätzliche Entscheidung immer neu vollzogen wird und bestätigt wird. Und dazu gehört auch eine regelmäßige Umkehr von unseren selbstgewählten Irrwegen. Das Leben im Heiligen Geist ist also alles andere als eine Automatik. Es ist eine tägliche Einladung. Herr, nimm du von mir Besitz. Gottes Geist will mich treiben und bewegen, aber es ist kein zwingender Geist. Er ist der Geist der Freiheit, für den ich mich frei entscheiden darf. Und so bin ich auch immer wieder in die Verantwortung gestellt, ihm Raum zu geben. Wie wunderbar und zugleich wie herausfordernd. So, das war der erste grundlegende Teil der Predigt. Schön, dass ihr noch da seid und bleibt. Auf ihn folgt ein kürzerer, zweiter. Mehr Teile werden es heute nicht, bei mir sind es meistens zwei. Manchmal auch bloß einer. Also indem wir uns jetzt aufbauen und fragen, wie treibt und Wie führt uns Gottes Geist ganz konkret? Er tut das auf ganz verschiedene und immer wieder überraschende Weise. Und dabei sind ihm keine Grenzen gesetzt. Ich möchte nur ganz knapp ein paar Aspekte nennen. Zuallererst tut der Heilige Geist das durch das Wort Gottes, die Bibel. Er verknüpft sich grundsätzlich ganz eng mit Gottes Wort, sein Wirken. Und das ist ein wichtiges Kriterium auch für seine Echtheit, entspricht immer dem Wort Gottes. Steht nie im Widerspruch dazu. Durch den Heiligen Geist wird das Wort Gottes in uns lebendig. Und können wir es überhaupt erst richtig verstehen? Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich in ihr lese, dann darf ich damit rechnen, dass Gottes Geist mir dadurch zeigt, wohin er mich führen will. Wie froh bin ich das, dass ich das so Tag für Tag erleben darf, mal intensiver, mal stärker, mal auch etwas weniger, aber ganz grundsätzlich. Weiter leitet uns Gottes Geist immer wieder durch Umstände, in die wir geraten. Oft dadurch, dass sich für uns überraschend eine Tür öffnet, die bisher verschlossen war. Oder umgekehrt, dass eine bisher offene Tür in unserem Leben sich plötzlich verschließt. Was uns ja zunächst mal nicht so gefällt. Vielleicht passiert auch überraschend etwas, womit wir niemals gerechnet haben. Und beim Prüfen des Ganzen, anhand von Gottes Wort, dürfen wir erkennen, ob es sich hier wirklich um eine Geistesleitung handelt, auf die wir uns einlassen wollen. Nicht selten führt Gottes Geist uns auch durch Mitchristen, durch Brüder und Schwestern im Glauben und in der Gemeinde. Wenn sie geistliche Persönlichkeiten sind, also selbst sich vom Geist Gottes leiten lassen und wir das ihnen abspüren, dann können wir sie um Rat fragen, wenn wir unsicher sind, wohin Gottes Geist uns führen will. Ja, der Heilige Geist spricht immer wieder durch Glaubensgeschwister, um dieses alte Wort mal wieder zu gebrauchen, durch Glaubensgeschwister zu uns. Genauso auch gelegentlich durch die innere Stimme unseres Herzens, durch Sinneseindrücke, die er uns schenkt. Natürlich sind wir in diesem Fall ein Stück weit kritisch uns selbst gegenüber, ob es wirklich Gottes Geist ist, der hier zu uns spricht. Oder ob es nicht doch nur unser eigener Wunsch ist, der uns leitet. Zur Anschauung ein positives Beispiel. Der indische Pastor und Evangelist Sadhu Jalapa, er ist erst vor wenigen Jahren gestorben, der übernachtete auf einer Reise in einem Dorf nördlich von Madras, als er mitten in der Nacht plötzlich spürte, dass Gott zu ihm sagte, verlass schnell dieses Haus und lauf weg. Das klang nicht gerade vernünftig. Aber Jalapa hatte gelernt, auch ungewöhnliche Anweisungen des Heiligen Geistes ohne Diskussion zu befolgen. Also zog er sich schnell an und rannte hinaus in die Dunkelheit. Nach einer Weile befand er sich auf freiem Feld. Und als er an einem großen Baum vorbeikam, spürte er, wie Gott zu ihm sagte, bleib hier und fang an zu predigen. Das war schon ein rätselhafter Auftrag, denn da war niemand zu sehen. Warum wollte Gott, dass er mitten in der Nacht auf einem leeren Feld predigte? Aber Jalapa blieb unter dem Baum stehen. Und er begann, die gute Nachricht von Jesus zu verkünden. Schließlich kam er als Evangelist zu dem Punkt, an dem er seine unsichtbaren Zuhörer aufforderte, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Zu seiner Überraschung hörte er eine Stimme aus der Baumkrone und sah einen weinenden Mann herunterklettern. Unter Tränen lud der Mann Jesus in sein Leben ein. Als Jalapa ihn fragte, warum er auf einem Baum mitten im Nirgendwo saß, gab der Mann zu, ich bin hierher gekommen, um mich aufzuhängen. Das ist gewiss ein extremes Beispiel dafür, wie Gottes Geist durch Sinneseindrücke zu uns sprechen und uns leiten kann. Auch wenn das so nicht der Regelfall ist, haben wir es auf unsere Weise vielleicht ein bisschen heruntergeredet, vielleicht selbst schon erlebt. vielleicht auch durch einen Traum. Doch lasst uns darauf nicht so sehr setzen. Vielmehr, wie gesagt, auf das Wort Gottes, auf den Rat von erfahrenen und vertrauenswürdigen Glaubensgeschwistern oder auch auf überraschende Umstände und Konstellationen, die sich bei uns auftun. Und nicht zuletzt dürfen wir im Gebet immer wieder um Klarheit bitten. Herr, zeige du mir deinen Weg. Lass mich erkennen, wie dein Geist mich zu deinen Zielen leitet. Auf welche Weise er das in seiner Souveränität auch immer tut. Aus dieser Haltung heraus werden wir immer wieder Klarheit bekommen. Manchmal sofort, manchmal auf einmal, oft aber auch schrittweise. Dazu gehört nicht selten, dass Gottes Geist uns inneren Frieden über einer Entscheidung schenkt. In diesem Zusammenhang dürfen wir darüber hinaus durchaus auch unsere Sinne, unseren Verstand als Führungsinstrumente des Heiligen Geistes in Betracht ziehen. Es heißt da schon in den alttestamentlichen Sprüchen der Bibel, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Doch jetzt geht's um meinen vom Geist Gottes geprägten und erneuerten Verstand. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. So hat Tobias Klausnitzer schon 1663 gedichtet. Ihr merkt, so ein Ruhestandspastor, der beschäftigt sich immer mehr mit früheren Zeiten. Ja, durch den Geist Gottes weicht die Finsternis über unserem menschlichen Verstand, sodass wir ihn sinnvoll gebrauchen können. Gottes wunderbarer Geist ist sein herrliches Pfingstgeschenk für uns. Sein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, der Freude, der Freiheit, des Friedens und so weiter. Ein unerschöpfliches Thema, das wir jetzt eben nur so ankratzen konnten. Und am liebsten würde ich ja auf der Stelle, wenn es nicht so heiß wäre, ein ausführlicheres Seminar über den Heiligen Geist und was er alles in uns bewirkt, beginnen. Ja, auf jeden Fall werden wir morgen früh noch da sitzen. Was wir auf jeden Fall tun sollten, unseren Winddrachen steigen lassen und von ihm lenken lassen. Unseren Winddrachen steigen und von ihm lenken lassen, zum ersten Mal oder wieder neu. Uns selbst loslassen und uns dem Wind Gottes, seinem Geist anvertrauen. Sind wir bereit? Ja, lasst uns heute mit dieser Frage nach Hause gehen. Wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Und kann er überhaupt schon etwas von mir bekommen? Lasst uns dafür den Drachen oder das Segel unseres Lebens immer wieder in seinen unendlichen Wind stellen. Die der Geist Gottes treibt, die sich von ihm führen und bewegen lassen, die sind Gottes Kinder und sie leben auch so. Ganz natürlich, übernatürlich, eben pfingstlich. Die Erfüllung dieser Sehnsucht wünsche ich uns für diese verlängerte Pfingstzeit und darüber hinaus für das ganze Jahr. Und jetzt, bevor wir beten, lasst uns miteinander singen. Tief in mir, tief in mir, tief in mir habe ich Sehnsucht nach dir, die mich zu dir drängt. Tief in mir eine Flamme ganz sacht und ich wünsche mir, dass sie wie ein Feuer brennt, fach die Liebe zu dir neu in mir an. Dass dein Heiliger Geist neu oder erstmals in mir wirken kann. Lass mein Herz mit deinem schlagen. Denn mit dir kann ich es wagen und still du die Sehnsucht tief in mir.